Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, das ist der Treffpunkt. Unterwegs auf einer Trekkingtour in den Bergen von Patagonien. Weit und breit keine Menschenseele um, ausser mein Mann und ich. Wir kriechen ins Zelt, es ist kalt, innen in den Schlafsack. Und nach ein paar Minuten sage ich, Schatz, los mal. Und er sagt, ich höre nichts. Eben. Es war einfach still. So still, dass man irgendwie wieder das Gefühl hatte, man höre die stille Schier. Kein Flugzeug, das oben durch ist, kein Hund, der gebellt hat, nicht einmal ein Vogel, der pfiffen hat am Morgen früh. Es war gewöhnungsbedürftig, muss ich ehrlich sagen. Dass es manchmal schwierig ist, die Stille auszuhalten oder überhaupt Stille zu finden, ich glaube, das kennen die meisten von uns. Wo suchen wir sie? Was macht sie mit uns, die Stille? Und eben, warum halten wir sie manchmal fast nicht aus? Über das reden wir mitten in der Adventszeit im Treffpunkt mit mir, der Ladina Spiess.
C'è un tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima B, occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi, per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardando la riflettere, sulle domande tranne lo della prof, non cascarci amore, no. C'è un tempo per i primi sospiri, tesi insicuri, finché l'imbarazzo va via, col sincronismo dei movimenti, coi gesti lenti, conosciuti solo in teoria. Come nelle favole, fin sopra le nuvole, convinti che quell'istante durerà da lì all'eternità. Lo strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è.
C'è un tempo per il silenzio assenso, solido e denso, di chi argomenti ormai non ne ha più, frasi già dette, già riascoltate, in mille puntate di una soap opera alla TV.
Sarà l'abitudine, sarà che sembra inutile cercare tanto, alla fine tutto qui, per tutti è tutto qui. Lo strano percorso di ognuno di noi, che neanche un grande libro, un grande film potrebbero descrivere mai, per quanto è complicato e imprevedibile, per quanto in un secondo tutto può cambiare, niente resta com'è.
C'è un tempo per qualcosa sul viso, come un sorriso, che non c'era ieri, oggi c'è. Sembrava ormai lontano e distante, perso per sempre, invece ritornato con te.
Con te che fai battere il cuore, che fai vivere il tempo per tutto il tempo che verrà. Scrivo
cambiare, niente resta com'è.
Dienstag Vormittag. Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Es ist irgendwie noch seltsam, wenn nichts kommt, wenn es einfach still ist auf dem Sender. Man hat irgendwie das Gefühl, es sei etwas nicht in der Ordnung. Vielleicht sind sie schon am Radio rumschräubeln und haben gedacht, oh, jetzt ist der Sender rausgefallen. Abgesehen davon ist es ja gleich nicht ganz still, wenn es jetzt auch im Radio mal Ruhe ist. Vielleicht bellen dem Nachbar seinen Hund oder sie wohnen an einer befahrenen Strasse. Oder vielleicht laufen gerade die Schulkinder unter ihrem Küchenfenster durch und machen Lärm. Bei mir im Studio ist der Thomas Heilmann. Er ist Psychologe und hat sich Gedanken gemacht über das Thema Stille, wo wir hier im Treffpunkt miteinander reden bis um 11. Thomas Heilmann, wie wichtig ist eigentlich Stille für uns Menschen? Wie wichtig ist das? Was kann das auch vor allem, was kann das auslösen bei uns?
Ja, ist eine recht spannende Frage. Also erstmal würde ich gleich einleiten und quasi zurückfragen. Frau Spiel, ist Stille, finde es noch relativ schwierig. Ich würde da auch Ruhe drunter verstehen. Und für mich sind das so verschiedene Ebenen. Sie haben es gerade in dem Beispiel dort gesagt. Es kann sein, dass ich sage so, ich bin jetzt ganz alleine. Dort habe ich Stille. Ich bin alleine im Raum. Ich habe keinen Kontakt mit Leuten. Stille, Ruhe. Kann auch sein, dass ich mit anderen Leuten gar nicht kommuniziere, ja, dass ich keine Interaktion dort habe. Es kann auch für mich zum Beispiel lauten, dass ich mich aller multimedialen Dinge erwehre, dass ich kein BlackBerry, kein Natel dort nutze habe und dort auch nicht abgelenkt bin von Gedankengängen, die ich vielleicht habe. Das kann sein der Umweltlärm, den Sie angesprochen haben. Oder eben vielleicht auch, wenn man jetzt gerade in der Adventszeit vielleicht am Sonntag in die Bahnhofstraße geht und aus umweltpsychologischer Sicht einfach unglaublich viel Lüt dort hat und man sich unwohl fühlt, weil es ist ein ständiger Geräuschpegel, es ist laut, man fühlt sich unwohl. Was hat verschiedene Aspekte oder Dinge, die Stille oder eigentlich das Gegenteil von Stille, nämlich Lärm oder Unruhe beeinflussen.
Eben, es ist fast einfacher, das Gegenteil von Stille zu beschreiben, als die Stille selber, oder?
Ja, es ist noch witzig. Ich habe mich natürlich im Vorfeld noch damit beschäftigt und es ist interessanterweise so, dass sich man mehrheitlich gar nicht mit der Stille per se beschäftigt, jetzt zum Beispiel tatsächlich aus Forschungssicht, sondern im Gegenteil, einfach mit Lärm oder mit Unruhe und sagt, okay, das ist etwas, was Stress hervorruft. Und das kann natürlich so auf der körperlichen oder auf der psychischen Ebene ganz unangenehme Folgen haben. Also auf der psychophysiologischen Ebene zum Beispiel, dass man sagt, körperlich habe ich eine erhöhte Pulsrate, vielleicht einen hohen Blutdruck, ja, fühle mich einfach gestresst, unangenehm, man schwitzt, man kennt es vielleicht irgendwie, dass man sich körperlich nicht wohlfühlt. Auf der anderen Seite ist es so, psychisch ist es so, dass man sagt, es mangelt möglicherweise an Wohlbefinden, ja, also an geistigem Wohlbefinden. Und es ist auch so, das kann man sehr schön zeigen, dass die Konzentration auch darunter leidet. Wir haben jetzt im Vorfeld noch darüber gesprochen, über Großraumbüros, zum Beispiel hier beim DRS. Und da ist es natürlich schon so, und viele der Zuhörer kennen das vielleicht, dass wenn man im Großraumbüro arbeitet, man hat wirklich manchmal Mühe, die Konzentration aufrechtzuerhalten, weil der Kollege, die Kollegin nebenan laut telefoniert. Das ist auch eine Form, wo man keine Stille hat oder die Umkehrung hat.
Und wenn man es jetzt eben würde umkehren und sagen, was die Stille körperlich und psychisch mit uns macht, dann würde man eigentlich sagen, es gibt uns, also es tut den Blutdruck ein bisschen senken, wir werden ruhiger, also vom Körper her, und eben auch innerlich finden wir eine Balance, wenn es still ist. Ist das richtig?
Können wir so sagen, ja. Man hat ja manches Mal, das ist jetzt sehr alltagsbiologisch, aber so muss man es formulieren, man hat ja manchmal in der jetzigen Zeit Probleme oder Mühe, wirklich zu sich selbst, wenn man ständig abgelenkt ist. Ja, das hat also diese Nichtstille oder Unruhe, die hat ja auch so eine, impliziert ja auch eine ständige Ablenkung. Man muss ständig irgendwas machen.
Eben, Sie haben es abgetönt mit Handy und BlackBerry und alles, oder?
Ja, eben. Und das ist natürlich schwierig. Jetzt noch also aus psychologischer Sicht, wirklich aus Forschungssicht, das ist wirklich noch sehr interessant jetzt aus dem Bereich, dem ich komme, zum Beispiel aus der Sozialpsychologie. Dort sieht man sehr stark, dass Menschen einfach bei ständigen zum Beispiel Lärmbelastung oder bei anderen Stressoren. Das kann der Flugzeuglärm sein, tatsächlich gibt es interessante Studien, kann der Autolärm sein oder ganz einfach in einem Studentenwohnheim die Menschenmenge sein. Das führt dazu, die Leute sind unkonzentrierter zum Beispiel oder im Job führt es auch dazu, dass man dann weniger Leistung erbringt. Man weiß auch zum Beispiel aus der Kreativitätsforschung oder generell aus der organisationsbiologischen Forschung, dass man eigentlich das machen soll, was man in früheren Zeiten gemacht hat, nämlich am Sonntag wirklich gar nichts gemacht hat, um einfach mal in sich zu gehen, auszuruhen, um wieder leistungsfähiger zu sein. Also es hat tatsächlich auch schon eine sehr, auch schon wieder so eine leistungsorientierte Komponente, aber das kann man sehr schön aufzeigen. Von daher ist Stille auf jeden Fall oder Ruhe enorm wichtig.
Warum ist es denn so schwierig, dass man zur Ruhe findet? Ist es, weil eben rundum so viel läuft? Wenn es ja so wichtig ist für unser Leben, unser Körper, unsere Psyche, dass wir die Ruhe zwischendurch haben, die Stille findet, wieso ist es so schwierig, sie zu suchen, sie zu finden?
Also ich glaube, zum einen wirklich ein großer Anteil, würde ich vermuten, hat der multimediale Einfluss. Man kriegt überall Informationen, ob das jetzt mit dem iPhone ist, wo man ständig Nachrichten abrufen kann, man ist ständig erreichbar, man telefoniert, man schreibt SMS noch und nöcher. Und das ist auch eine Form der Ablenkung. Man wird dann nicht sagen, okay, ich habe keinen Lärm in dem Sinne, kein Umweltlärm, dass es laut klingelt oder tönt, aber man ist ständig abgelenkt. Und das findet man auch nicht zur Ruhe. Oder das ist auch keine Form der Stille. Und das heißt, möglicherweise der multimediale Einfluss ist einfach schon gegeben und es ist schwierig, weil der Mensch einfach da so gestrickt ist, Informationen auch zu suchen. Man möchte das auch gerne haben. Es gibt da unterschiedliche Ausprägungen, dass man da schwer abschalten kann, dass man einfach geneigt ist, dort immer Informationen zu suchen, die auch zu wollen und teilzuhaben.
Aber ich entscheide ja selber, ob ich am Abend, wenn ich heimkomme, den Fernseher und das Radio einstelle oder nicht. Also das liegt ja dann gleich schlussendlich an mir.
Ja.
Und da kann man ja nicht von dem Einfluss reden, oder?
Ja, klar. Aber ich meine, das ist natürlich auch eine Gewohnheitssache. Alle machen das und selbstverständlich liegt es an ihnen, aber man macht das einfach aus Gewohnheit, weil es einfach ein Teil des Lebens ist. Ich weiß nicht, wie viele Stunden man durchschnittlich in der Schweiz zum Beispiel TV schaut, aber es werden einige sein pro Tag für alle Bevölkerungsschichten und Altersklassen. Das gehört einfach dazu. Punkt. Und deswegen ist das schon mal eine Sache, wo man sich möglicherweise der Stille quasi entzieht oder der Ruhe.
Dann könnte es bedeuten, dass Stille suchen zuerst einmal mit einer Gewohnheitsveränderung zu tun hat.
Das könnte sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, und das ist jetzt witzigerweise etwas, was gar nicht in der Forschung so thematisiert wird, was man in anderer Literatur findet, was möglicherweise auch Theologen beschäftigt. Mein Eindruck ist, dass man die Stille dann sucht, wenn es dann wirklich bisweilen gar nicht mehr geht, wenn man sagt, man ist völlig überlastet, es prasselt oder es trudelt zu viel auf einen ein und man arbeitet an zu vielen Baustellen, man muss diese Bedürfnisse erledigen, man muss hier mit den Kollegen noch sprechen, dieses Treffen organisieren und so weiter und so fort. Und wenn es dann zum Zusammenbruch kommt, dann denken die meisten noch erst drüber nach, hier wirklich die Stille oder die Ruhe zu suchen und aus ihrem stressigen Alltag letztendlich irgendwie zu entfliehen.
Und eine Möglichkeit ist der Rückzug ins Kloster. Über das reden wir nachher gerade mit dem Bruder Adrian Müller. Danke vielmals, Thomas Heilmann. Er ist noch bei uns im Studio, auch für Ihre Fragen. Sie können uns mailen, studio@drs1.ch, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wie Sie Stille finden, oder eben Fragen an unseren Psychologen hier im Studio, studio@drs1.ch.
Just touch my cheek before you leave me, baby. light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night,
das heisst 23 Minuten ab 9 Uhr ist es, der Dienstagvormittag mit der Stille bei uns im Treffpunkt. Ein Mönch, ein Bruder in einem Orden, der hat die Stille sozusagen gepachtet. Er hat seine Gebetszeiten, sein Zimmer, seine Schwiegezeiten. Ideal also, so jemand für uns da einzuladen in die Sendung. Das haben wir gemacht. Bei uns im Treffpunkt ist der Bruder Adrian Müller. Er gehört zum Orden der Kapuziner, ist Theologe und Journalist und lebt zurzeit im Kloster Rapperswil-Jona. Adrian, jetzt habe ich natürlich schön ein schönes Klischee gezeichnet, oder? Du hast Ruhe, du hast Zeit, du hast Gebetszeiten. Stimmt das auch wirklich?
Ich habe spezielle Zeiten, ja, aber ich habe auch die anderen Zeiten. Und mein Tagesablauf lebt ja davon, dass ich eben spezielle Zeiten als Gebetszeiten, auch als stille Zeit nehme. Ich denke, für Stille sind drei Sachen, die nachher wichtig sind und die mir diese Stille vielleicht auch ein bisschen helfen mitgeben. Zehntens ist, ich habe spezielle Zeiten und ich denke, das muss jeder einigermaßen für sich die Zeiten finden. Nachher, um mit Stille hineinzukommen, braucht es einen Ort oder mehrere Orte. Man weiss meistens, jeder Ort nützt mir, hilft mir, in die Stille hineinzukommen. Und ich denke, das Dritte, was ich auch noch habe, es braucht wie Ritual, um mit Stille reinzukommen. Und da habe ich natürlich eine grosse Gebetstradition im Hintergrund, eine Meditationstradition, die mir hilft, in die Stille zu kommen.
Also, es braucht einen Ort, es braucht einen konkreten Termin, sage ich jetzt genau. Mal. Ist das etwas, das im Kalender eingetragen ist?
Ich muss das nicht mal in den Kalender eintragen, weil das weiss man einfach. Ich habe morgen um 6:45 Gebet, ich habe um 11:45 das Gebet da und am Abend um 17:30 das Gebet da und später um 21:30 das Gebet da. Da braucht es gar keinen Termin, das weiss man einfach. Das Telefon läuft dann auch nicht und auch niemand im Haus oder im Kloster will dann etwas für mich, weil das ist klar, der ist im Gebet und der hat das Recht dazu.
Was gibt denn die Stille ganz persönlich für dich jetzt?
Ich würde mal unterscheiden, es ist schon, das eine ist, ich kann mal äußerlich schauen, dass ich zur Ruhe komme. Ich kann, das ist mal, vor allem mal eine körperliche Sache. Also, und auch eben mit Ort, wo Zeit und ein Ritual, wo mir helfen, das eine. Und das andere ist natürlich nachher innerlich wirklich in die Stille kommen. Das ist nicht ganz das Gleiche. Ich kann natürlich auch irgendwie in die Stille gehen und irgendwie ganz anderen Orten sein und es ist dann gar nicht still. Es ist zwar vielleicht äußerlich ruhig, also ich habe Technik, wenn ich mich herstelle oder wenn ich hersitze, aber es kann natürlich innerlich brodeln oder es kann innerlich etwas laufen. Da würde ich sagen, das ist äußerliche Ruhe, aber sicher nicht innerliche Stille.
Also haben wir das, was wir vorher mit dem Tobias Heilmann angeschaut haben, der Unterschied zwischen Ruhe und Stille, die Definition, Ruhe ist die körperliche und Stille die innerliche. Habe ich jetzt das richtig verstanden?
Ja, ich schaue das primär so an, ja.
Jetzt gibt's ja Leute, die eben die Stille suchen. Ganz bewusst und sagen so, ich mache jetzt einen Rückzug, ich gehe jetzt zum Bruder Adrian und den anderen Kapuziner ins Kloster. Was sind das für Menschen, die da kommen, die die bewusste Stille suchen? Sind es derig, wie wir gehört haben vom Herrn Heilmann, die wirklich einfach bis oben genug haben und dringend einmal mühen, bevor sie ausbrennen, sich zurückziehen?
Es gibt sicher Sättig. Ich meine, es sind nicht alle, aber es sind sicher viele Sättig, die ins Kloster kommen, um die Stille zu suchen. Was noch interessant ist, häufig ist an dem Anfang ein riesiger Wunsch da, in die Stille zu gehen. Und kaum sind sie ein bisschen oben runtergefahren und kommen langsam in die Stille, fangen sie sich dann plötzlich wieder an verfliehen, weil in der Stille zu sein, zu bleiben, wenn man dann wirklich langsam in die Gegend kommt, ist dann gar nicht so einfach.
Also man kann es fast nicht aushalten?
Das gibt's. Ja, also, wir haben natürlich zweimal im Tag eine halbe Stunde Meditation. Und vor allem am Anfang ist das für viele Leute ist das natürlich ein Stress. Also, und das merkt man dann natürlich, nach 10 Minuten fangen sie einfach hin und her rutschen. Also wenn man es beobachtet, sieht man, wie sie die Augen rumwandern, wie sie am Schauen sind. Und dann merkt man, da sind sie natürlich nicht in die Stille gekommen.
Und was sagt man diesen Leuten? Wie leitet man die an nachher, dass sie wirklich die Stille finden?
Ich würde sagen, das Ende ist sicher, es braucht Übung. Und bei uns, wenn jemand kommt und mitleben, dann kommt ein bisschen der Rhythmus rein. Das gibt eine so gewisse Übung. Und nachher geben wir denen natürlich Anfangswochen eine Einführung in die Meditation. Und da gibt's natürlich Techniken, wie ich sage immer, es braucht 2 Stufen. Zuerst mal, ich muss mich körperlich können hersetzen und herstellen, dass ich wirklich ruhig bin und mir nichts mehr weh macht oder ich mit dem Schmerz auch umgehen kann. Und das andere ist nachher das Schlimmere und auch Schwierigere, es ist dann nachher mit meinen Gedanken in die Stille kommen. Und da gibt's ein schönes Bild. Jetzt auch, wenn ich da zum Studio ausschaue, sieht man auch Wolken und gut die Sonne, die sich drinnen ein bisschen spiegelt. In der Meditation, wenn so Gedanken kommt, also die oder Ideen und so, die soll man auch wie Wolken, die vorbeiziehen. Dass man sollte die nicht auf die sich konzentrieren und auch sich nicht auf die versteifen. Das ist nämlich eine riesige Gefahr. Sondern ich soll die im Himmel sein und davonziehen.
Könnte es eben genau das der Grund sein, dass die Leute Stille nicht suchen oder dem wieder entflüchten, weil sie Angst haben davon, dass sich Gedanken um etwas drehen, was sie eigentlich gar nicht wollen, darüber nachdenken?
Ich denke, es hat 2 Sachen. Das eine ist sicher so, dass etwas raufkommen kann, was einem nicht gut tut, oder Belastungen, Beziehungsprobleme, oder wieder Arbeit, etwas, was mich beschäftigt. Und ich denke, das andere ist aber auch, es gibt Momente, wo ich, damit ich in die Stille komme, brauche ich eben äußerliche Unruhe. Ich nehme an, viele machen die Erfahrung schon so, wenn sie gehen wandern, dass man beim Wandern oben runterkommt, dass man durch die Bewegung beim Wandern still wird. Und das ist eine andere Möglichkeit. Und ich denke, es gibt wie 2 Wege für in die Stille kommen. Der eine ist der wirklich, ich gehe in die Stille, ich mache mich ruhig aussen und komme dann in die innere Stille. Und das andere ist, ich tue mich äußerlich auf eine Art abreagieren und kann dann so in die innere Stille hineinkommen.
Und das ist sehr typenabhängig, nehme ich jetzt mal an.
Ich denke, es ist einerseits sehr typenabhängig, aus andererseits ist es, ich denke, auch situationsabhängig. Ich habe nämlich ein ganz schönes Beispiel, wo ich das auch so erlebt habe, so, wo ich meine Doktoratsprüfungen hatte, bin ich vorher sehr aufgeregt gewesen. Und dann bin ich zuerst in die Bibliothek. Man weiss es zwar, es ist das Dümmste, aber man tut sich wie, hat gedacht, jetzt gehst du ein bisschen ablenken. Und dann bin ich in der Bibliothek und habe gemerkt, das ist ein Stoss. Ich bin so unruhig und innerlich, das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, du bist schon Kapuziner, also du hast Technik, jetzt gehst du in die Kirche und fahrst ab. Bei der Kirche und versucht, runterzufahren. Ist natürlich nichts gelaufen, also es ist höchstens in die Höhe gegangen. Und dann habe ich gedacht, ja, Scheiber, was machst du? Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du, steht auch, das war also vor Weihnachten gewesen. Und nachher habe ich gedacht, jetzt gehst du in die Ladenstrasse, wo wirklich der Teufel los ist. Und dann bin ich einmal die Ladenstrasse raufgelaufen und wieder runter, in dieser Unruhe von dieser Stadt gewesen. Und dann bin ich völlig ruhig gsi. Und interessant ist dann nachher gewesen, dann bin ich an die Prüfung gegangen. Und nachher haben sie mich gefragt, seid ihr nicht aufgeregt? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin völlig ruhig. Und ich bin so gsi. Aber ich bin ruhig gsi, eben weil ich vorher in der Ladestrasse gsi bin. Weil das der Moment, in dem Moment habe ich das gebraucht, um runterfahren.
Der Bruder Adrian Müller, er ist Kapuziner, lebt zurzeit im Kloster Rapperswil-Jona. Eine Art und Weise, wie man auch zur Ruhe kommen kann, wie man auch Stille finden kann, wenn man eben in der Unruhe innen ist. Und darum auch die Frage an Sie. Wie finden denn Sie Stille? Was machen Sie, wenn Sie Ruhe brauchen? Was machen Sie, um Stille zu finden? Und wenn Sie sich zurückziehen? Wir sind gespannt auf Ihre Tipps, vielleicht auch für andere Leute, was Sie mal so probieren können. 0848 440 222, das ist unsere Nummer, oder ein Mail ist studio@drs1.ch. 0848 440 222. Wo finden Sie Stille? Was haben Sie vielleicht für Tricks, um einmal zur Ruhe zu kommen? Der Bruder Adrian Müller und der Psychologe Tobias Heilmann sind bei uns weiterhin im Studio, werden dann am Schluss von der Sendung auch Ihre Fragen noch beantworten. Die können Sie uns also auch per Mail da ins Studio schicken.
Silang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, ang nais mo'y maging malaya. Di man sila payap, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. May masundot ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nanunong sa masamang piso. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumulo. At ang tanong na na, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be.
just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Treffpunkt auf der Seis, die Stille. Wir haben es mit dem Bruder Adrian Müller, Kapuzinermönch, darüber geredet und mit dem Psychologen Tobias Heilmann, dass Stille manchmal gar nicht so einfach ist und dass es zum Teil auch Ritual, ganz bestimmte Zeitpunkte und vor allem zum Teil auch Ort braucht, wo man diese Stille findet. Und wir haben herausgefragt, wenn Sie gefragt, wie finden Sie Stille? Was haben Sie für Möglichkeiten, vielleicht sogar Tricks und Tipps, was Sie weitergeben können, wie Sie Stille finden? Am Telefon habe ich jetzt Dora Zimmermann aus Basel geredet. Frau Zimmermann, Ruhe und Stille. Wie fest ist das ein Bedürfnis für Sie?
Also ich habe sehr Mühe. Für mich ist Lärm eigentlich sehr störend. Und ich habe einen ganz schönen Spruch. Es gibt viele Lärme, aber nur eine Stille. Und ich kann Schneiderateli und arbeite allein und suche mir meine Stille in Hörbüchern.
Also Sie hören gleich etwas, es tönt dann gleich etwas, aber ja, Sie finden ja dann zur Ruhe. Wenn wir jetzt die Unterscheidung wieder machen zwischen Ruhe körperlich und Stille innerlich, ist es mehr Ruhe oder würden Sie es als Stille bezeichnen?
Ich kann es als beides. Ich kann mich entspannen, denn ich kann mich auf das Hörbuch ganz konzentrieren und dann kann ich in ein anderes Leben rein, in das Leben vom Hörbuch. Und das ist eigentlich eins von den wenigen Sachen, die ich jetzt in all diesen Jahren, wo ich das gesucht habe, gefunden habe.
Sie haben bewusst nach etwas gesucht?
Ich werde eigentlich immer ausgelachen, wenn ich sage, es ist mir alles zu laut oder sind leislich oder stellen den Fernseher leislich oder im Haus, wenn etwas ist. Und eigentlich wird man nicht ernst genommen und das finde ich das Schwierigste vor allem.
Aber Sie haben für sich jetzt mindestens eine Nische gefunden, wie Sie Stille und Ruhe finden. Frau Zimmermann, danke vielmals für Ihr Telefon. Bitte. Und viel Freude auch in der Adventszeit, wenn Sie mal so stille Momente haben.
Vielen Dank.
Ade. Gleichfalls, Ade, Frau Zimmermann. Bruder Adrian, sich auf etwas konzentrieren, ob es jetzt ein Hörbuch ist oder zum Beispiel ein schönes Gemälde in einer Kirche, sage ich jetzt. Ist das auch eine Möglichkeit, zum Stille finden, zum sich zurückziehen?
Das ist sehr wichtig sogar. Ich finde es so spannend, dass wir im Kloster, wir gehen nicht einfach zuerst in die Meditation. Wir haben immer zuerst das Wortgebet. Wir tun eigentlich zuerst eine Viertelstunde mit Wort beten. Und Wort rezitieren, wir tun natürlich Psalmen oder Lieder tun wir singen. Das ist irgendwie eine Möglichkeit, in die Stille reinzukommen. Das ist schon spannend. Es braucht wie so ein Ritual, nachher in die Stille reinzukommen. Und ich würde jetzt mal sagen, die kirchliche Tradition kennt das, dass es eben kürzere und längere Zeiten gibt, wo man muss wie gewisse Sachen vielleicht das Äußere zuerst überdecken, dass man zur inneren Stille kommen kann. Oder wenn wir andere Religionen nehmen, zum Beispiel den Buddhismus oder so, wenn die so Sätze haben oder Wörter haben, die sie ständig wiederholen, geht es auch darum, man tut sich auf etwas konzentrieren, um vom anderen aussen wegzukommen, um so in Konzentration, in die Stille hineinzukommen.
Wie sehen Sie das aus psychologischer Sicht, Herr Heilmann, dass jemand mit etwas hören in die Ruhe und in die Stille hineinkommt?
Also ich finde das völlig in Ordnung, schließe mich der Bruder Ado an, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, was da ganz wichtig ist und was du ja auch eben gesagt hast, ist diese Form des Rituals. Ja, das kann ja, es gibt die Leute, die jetzt zum Beispiel wie bei dir sagen können, man kann ins Kloster gehen, dort die Ruhe finden oder meditieren, aber das kann ja auch etwas sein, was man tagtäglich oder unter der Woche im Alltag macht, dass man sagt, so, es kann auch sein, dass die Soap Opera abends im Fernsehen um 17:45 irgendwas ist, was einen zur Ruhe bringt, wo man vielleicht 20 Minuten oder 40 Minuten zur Ruhe kommt und einfach dort abschaltet. Also stimme da überein und mehr würde ich da auch gar nicht beipflichten.
Es gibt auch sogenannte Entspannungs-CDs, also Musik, die in Entspannung führt, nicht nur Hörbücher, wie wir jetzt gehört haben. Wir werden in der zweiten Stunde so einen Blog haben, wo wir über das reden, dass eben auch Musik, Meditationsmusik, in welcher Art auch immer, einem so kann in die Ruhe führen. Jetzt habe ich noch Clara Eugster am Telefon. Sie ist in Altstädt im Rheintal daheim. Frau Eugster, guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Spiess.
Frau Eugster, wie finden Sie Stille und Ruhe?
Ja, ich finde gerade auch, Musik ist natürlich schon etwas Ideales. Und vor allem, ich tue zum Beispiel beim Abwaschen oder beim Bögeln oder so, tue ich einfach singen. Und da wird man schon ruhig. Und ich tue alle 14 Tage Krankenkommunion bringen. Und dann tue ich mich am Mittwochabend natürlich schon konzentrieren darauf. Zuerst habe ich 1000 Gedanken und dann fange ich an schreiben und dann werde ich langsam ruhig. Und dann am Morgen in der Heiligen Messe, da kann ich mich ganz reingeben und da bin ich dann ganz total glücklich und ruhig und zufrieden.
Sie sagen jetzt etwas Wichtiges, einen neuen Aspekt, Frau Eugster, etwas aufschreiben, Gedanken aufschreiben und so zur Ruhe kommen. Was machen Sie nachher mit diesen Notizen?
Ja, das ist eigentlich die Vorbereitung dann für den Kommuniongang.
Zu den Leuten, wo sie gehen?
Ja.
Und Sie wissen schon einiges über die Leute im Vorfeld?
Ja, sicher. Ich kenne die schon lange. Ich gehe schon jahrelang zu den gleichen Leuten.
Frau Eugster, danke vielmals auch für das, was Sie uns erzählt haben. Ich wünsche Ihnen auch ebenfalls eine ganz schöne, ruhige Adventszeit.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Danke, Adi, Frau Eugster. Der Benedikt Etter, der hat mal in einem Kloster geschnuppert. Guten Tag, Herr Etter.
Guten Tag.
Was hat Sie denn den bewogen dazu zum Schnuppern?
Ich bin eigentlich schon als kleiner Bub ging, Suche gesehen für stille Momente. Ich war zwar sehr wild gewesen, aber zwischen ihnen hatte ich einfach das Verlangen gehabt, ganz still zu sein. Und nachher habe ich gedacht, ja, in einem Kloster wäre doch das eigentlich möglich. Und bin dann ziemlich jung gewesen, bin ich mal zu den Kapösen gegangen, zu Valsaint, und dort gehabt, so für ein Gespräch.
Mhm.
Und dann habe ich eben dort den Mönch gefragt, was der für ihn eigentlich stille bedeutet. Dann hat er gesagt, Stille bedeutet für ihn, wenn er am offenen Fenster im Winter das Geräusch von der fallenden Schneeflocke auf der Fenstersimse höre und dann fängt für ihn Stille an.
Sehr poetisch auch. Schönes Bild.
Er hat mir ganz wunderschöne Gedanken gedacht. Und dann ist aber mein Leben dann weitergegangen. Ich bin dann in einen sehr hektischen Beruf eingestiegen. Ich war Krankenpfleger Akutklinik und musste dort sehr unregelmässig schlafen. Und dann, wenn ich dann daheim Schlafstörungen hatte, hat mich das zuerst gestresst. Und dann bin ich dann, wenn ich erwachen bin, ganz ruhig geblieben und habe die Stille plötzlich einfach ausnutzen. Und habe einfach die Schlaflosigkeit als ganz, ganz angenehm und als tiefe Stille erlebt. Und habe das dann übernehmen und hast sogar eine Kraft schöpfen daraus aus der Schlafstörung.
Also durch das, dass Sie zwar keinen Schlaf gehabt haben, haben Sie gleich Kraft können schöpfen, weil genau. Sie das richtig haben können kanalisieren können, eine Art.
Also da, etwas Unangenehmes können umsetzen in eine bewusste Ruhe und in eine bewusste Stille. Und das hat mir unerhört hat mir das Kraft gegeben.
Herr Etter, danke vielmals auch für Ihren Input. Wir haben uns Notizen gemacht, werden in der Schlussrunde vor den Elfen dann ganz sicher mit dem Psychologen und dem Theologen hier im Studio auch nochmal über diesen Aspekt reden. Alles Gute Ihnen, Herr Etter.
Danke.
Gute Zeit.
Adieu. Weiser Atem auf.
du weiter nach irgendwo hin. Les signes sauvages s'en vont. Quelques plumes abandonnées. Rien ni personne ne pourra tuer nos rêves. Enge wie du sind der Sonne zu nah. Ein Engel wie du kommt hier unten nicht klar. Les anges comme toi voient toujours dans la.
Es ist 10 vor 10, Sie hören den Treffpunkt zum Thema Stille. Ein Thema, das eigentlich wunderbar in die Adventszeit hineinpasst. Und die Adventszeit ist eben leider für einen Haufen Leute die Zeit vom vollen Terminkalender. Weihnachtsessen da, Vorführung der Kinder in der Schule dort, schnell nach dem Arbeiten noch in einen Laden rennen, Geschenke für die drei Nichten posten und irgendwann hat man dann einfach die Zunge am Boden. Dafür wäre die Adventszeit doch genau die Zeit, wo man vielleicht am Abend gemütlich daheim sitzt, Kerzen anzünden, ein gutes Buch für ihn nimmt oder, wie wir es gehört haben von einer Hörerin, ein Hörbuch liest, einen feinen Tee. Ja, so würde man sich das eigentlich vorstellen. Tobias Heilmann als Psychologe, wenn Sie jetzt so zurückschauen, Ihre Einschätzung, ist eigentlich vor 100, 200 Jahren die Adventszeit eine stille Zeit gewesen?
Gute Frage. Also ich glaube, dass es keine stille Zeit war im Vergleich. Ich glaube, für die damalige Zeit war das die High Season des Winters. Da ging die Post ab, würde man heute vielleicht sagen. Das war ein Jahreshöhepunkt, also auf dem sehr viel hingearbeitet wurde. Es gab ganz viele Familienbesuche, viele Dinge, die es vorzubereiten galt und einfach möglicherweise auch größere Familien zusammentreffen, als es einfach heute gab. Und möglicherweise war das eben keine stille Zeit, aber eher im Sinne, dass es einfach eben auch diesen multimedialen Stress, den man heute hat, oder diesen Kommerzdruck, den man bisweilen heute verspürt, das gab es möglicherweise nicht. Aber ich glaube, es war eine lärmige Zeit für die Leute damals und mit Sicherheit auch eine aufregende Zeit. Also
ist man dann vielleicht mehr in die Kirche gegangen, schon während der Adventszeit, Adrian Müller? Hat man dann dort bewusster die Stille gesucht?
Die Kirche kennt ja den Oratengottesdienst oder spezielle Liturgien. Und spannend ist ja auch noch, dass am ersten Advent fängt das Kirchenjahr an. Also wir haben nicht Neujahr gross gefeiert, sondern am ersten Adventssonntag hat das neue Kirchenjahr angefangen. Ich finde aber noch zwei Sachen interessant. Das eine ist ja, es war sicher eine ruhigere Zeit vor 100 Jahren, als es heute ist. Und das andere, was wir heute nicht mehr merken, die Nacht war früher länger gewesen. Heute habe ich das Licht. Und ich merke das, wenn ich draußen unterwegs bin im Winter. Ich mache das etwa die so eine Woche wandern oder so. Im Winter ist es eigentlich schön, weil dann muss man um 6 Uhr Schlafsack, wenn man kein Licht mit sich hat. Und heute, wenn ich daheim im Kloster bin, spielt das keine Rolle. Da habe ich natürlich auch Licht und kann ich bis Mitternacht arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, einerseits liturgisch ist mehr gelaufen, andererseits hat die Natur vielleicht eher zu Stille getrieben. Oder, ja, die Beleuchtung ist auf knapp vor 100 Jahren erfunden worden oder eingeführt worden.
Also Helligkeit, die auch etwas dazu ausmacht, dass es dann vielleicht nicht wirklich ruhig ist.
Genau, ja.
Heute ist es ja recht auf Kommerz ausgerichtet, die Zeit vor Weihnacht. Ist es überhaupt möglich, Stille zu finden in der Adventszeit, Tobias Heilmann?
Eine ganz, ganz interessante Frage. Also ich denke schon, dass es möglich ist und es gibt ja auch bestimmte Einrichtungen, wie zum Beispiel bei den strengen Calvinisten, wenn ich jetzt an Bruder Ardo denke, ich weiß, das ist noch ein anderer Verein, aber die haben das ja damals in Genf wirklich so streng gehandelt, dass man gesagt hat, am Sonntag darf man nichts machen. Oder zum Beispiel am jüdischen Schabbat ist es so, da gibt es keine Elektrik, keine Elektronik. Und die haben letztendlich oder reichen ihre Stille oder Ruhe, je nachdem, wie man das definiert, einfach dadurch. Das klingt vielleicht ein bisschen nach Gebot und Verbot, aber ich denke, es ist machbar und man muss sich einfach nur dazu zwingen, das zu machen. Ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis habe jemanden, der gern dann eher in die Berge geht, auf die Hütte geht und der sucht eigentlich das, dass man sagen kann, dann bin ich halt eingeschneit, aber ich habe nicht die Anbindung an meine Umwelt durch Telefon oder TV oder so. Es gibt Leute, die das eben dann auch vermeiden oder eben einfach diese Stille und Ruhe suchen. Deswegen glaube ich schon, dass es machbar ist. Im Alltag, glaube ich, ist es schwierig. Vor allem, wenn man dran denkt, dass man schon im Oktober für den 24. Präsente einkaufen muss. Da wird natürlich schon mehrere Monate vorher der Stress aufgebaut. Das ist natürlich schwierig. Wir haben es vorhin im Gespräch gehabt, dass vor Weihnachten noch die diverse Arbeiten erledigt sein sollten und natürlich die Einkäufe noch gemacht werden müssen. Das ist natürlich Stress, kann man sich gar nicht entziehen. Vor allem, wenn man noch ständig gefragt wird, hast du schon alle Geschenke besorgt?
Ja, genau.
Also von da
das
ist eigentlich noch recht unangenehm und das macht schwierig, sich da einfach dem zu entziehen. Und es geht eigentlich fast kaum zu sagen, nein, ich mach da nicht mit. Also man muss da wirklich schon ganz, ganz bewusst die Handbremse ziehen und sagen, nein, stopp, ich möchte es anders haben, ich möchte nicht diesen Rummel haben und auch nicht am Wochenende in der Stadt einkaufen gehen oder eben hektische Besuche haben, die möglicherweise, wenn man es jetzt theologisch sieht, eigentlich am Kern des Ganzen vorbei geht. Ja. Also ich denke, es ist sehr schwierig.
Vielleicht hat es auch mit dem zu tun, dass wenn man von Stille redet, oder dann eine Woche ins Kloster, eine Woche wandern, eine Woche in die Berge sich zurückziehen, aber es müsste doch auch möglich sein, stille Oasen im Alltag zu haben. Also vielleicht einmal in der Mittagspause, Bruder Adrian, irgendwo in einer Kapelle sitzen oder in einem ruhigen Raum. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, dass man im Kleinen anfängt.
Ich denke, Stille braucht Strukturen und es gibt verschiedene Strukturen. Und in der Spiritualität gibt es ja zum Beispiel das Diktum, dass man sagt, im Jahr eine Woche, im Monat einen Tag und im Tag eine Stunde. Das ist, geht, glaube ich, auf den Meister Eckhart zurück, wo sagt, man soll sich wirklich im Jahr eine Woche in die Stille zurückziehen. Im Monat soll man sich einen Tag nehmen, wo man sich in die Stille zurückziehen kann. Und eben im Tag eine Stunde. Was noch interessant ist, es gibt ja verschiedene Orte und der Hörer am Telefon hat ja vorher von den Kartäusern erzählt und das ist ein Schwiegenorden, was ich nicht bin. Ich gehöre nicht zu einem Schwiegenorden. Bei uns wird relativ viel geredet und bei uns gehört das auch dazu. Auch beim Essen wird bei uns geredet. Mhm. Und spannend ist, dass je stiller die Orte sind, desto strukturierter sind sie. Also Kartäuser, die haben 8 Gebetszeiten am Tag, gelten als stille Orte. Und wir Kapuziner haben zwischen 3 und 4 Gebetszeiten am Tag und gelten eben nicht als stille Orte in dieser Art und Weise.
Danke vielmals für den Moment, Tobias Heilmann und dem Bruder Adrian Müller. 1 Stunde pro Tag. Die nächste Stunde ist es nicht, wo wir Stille suchen und Stille haben. Aber wir besuchen den stillsten Ort in der Schweiz, wo wir den gefunden haben. Das gibt's im Treffpunkt dann in der nächsten Stunde. Das heisst, der Treffpunkt am Dienstagvormittag mit der Ladina Spiess. Wie viel Geräusche haben wir heute schon wahrgenommen? Wie viel Wort schon geschwätzt? Wie viel Lärm schon ertragen? Wir nehmen es darum, dafür einmal im Treffpunkt das Thema Stille ins Zentrum. Auch in der zweiten Stunde vom Treffpunkt, da geht es dann um den stillsten Raum der Schweiz.
Das Grundgeräusch, das hier ist, das ist unter 0 Dezibel. Das heisst, es ist leisiger als etwas, das das menschliche Ohr noch wahrnehmen kann.
Stiller geht's fast nicht mehr. Wir berichten über den Raum in dieser Sendung bis 11 Uhr und wir reden darüber, was es bedeutet, in einer Welt zu leben, wenn das Gehör wenig bis gar nichts mehr wahrnimmt. Das alles hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Coraggio dai, ce la farò. Un libro è bella, uscivi tu. Avevo il cuore in gola, ma poi è bastata una parola solo, ciao.
il tuo sorriso solo ciao, per cominciare solo ciao, per dirti amore, ma come piove ma va là, ti bagni tutta, vieni qua, chi se ne frega intanto già nasceva il sole. Lo stesso cielo, la stessa mano,
così da sola abiti qua, il letto tuo chi te lo fa? Scusa, ma è solo fantasia. Adesso non parliamo, mi basta dirti una parola solo ciao, il tuo sorriso solo ciao, per cominciare solo ciao, per dirti amore, ma come piove ma va là, ti bagni tutta, vieni qua, chi se ne frega intanto. Già nasceva il sole, bastava dirti solo ciao, se lo sapevo solo ciao, una parola solo ciao, per dirti amore, e intanto guarda su di noi, vola un gabbiano, lo stesso cielo, la stessa mano. Subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo. Nai nai na 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 nai nai na nai nai na na na. Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo. Nai
nai na 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 nai nai na nai na na. Das Musik aus Italien, der Pupo mit Ciao. Wenn Musik läuft und man kann nicht im Takt wippen, wenn einem jemand ruft und man hört es nicht. Der Ronny Barley ist gehörlos, er arbeitet beim Schweizerischen Gehörlosenbund und leitet dort den Bereich Finanzen. Er ist bei uns im Studio und hat eine Dolmetscherin dabei, das ist Gabriela Spöri. Ganz herzlich willkommen, Ronny Barley, und natürlich auch Gabriela Spöri. Herr Bäuerle, Sie sind seit Geburt auf dem rechten Ohr gehörlos, auf dem linken hochgradig schwerhörig. Wenn Sie ein Hörgerät anhaben, dann hören Sie Töne. Können Sie uns beschreiben, was das ist, was Sie denn hören?
Also mit dem Hörgerät kann ich Stimmen manchmal hören, ich kann Verkehrslärm hören, ich kann Geräusche hören. Ich kann auch manchmal etwas zuordnen, aber Zuordnung ist sehr schwierig. Zum Beispiel, ist es jetzt ein Lastwagen oder ist es ein Auto? Das ist schwierig zu sagen. Was ist der Unterschied zwischen dem Lärm vom Lastwagen oder vom Auto?
Ist es dann möglich, Musik können zu unterscheiden? Geht das?
Nein, das ist sehr, sehr schwierig. Das kann ich also nicht, nein. Oft ist es so, dass Kinder, die ja Musik kennen, also meine eigenen Kinder, die mir irgendetwas erklären wollen und mir dann das beibringen wollen, aber ich kann es selber nicht zuordnen.
Also verstehen wir das richtig? Es ist nicht einfach still für Sie, wenn Sie gehörlos sind, sondern Sie nehmen gleich gewisse Geräusche wahr.
Ja, das ist so. Ich kann Geräusche hören. Zum Beispiel heute Morgen, als ich im Verkehr war, da habe ich natürlich auch Geräusche mitbekommen. Aber wenn ich tue natürlich manchmal einfach das Hörgerät abstelle und dann ist wirklich still. Aber oft ist es natürlich so, dass ich eben dann Geräusche bekomme über das Hörgerät und wenn es abgestellt ist, ist Ruhe.
Und wie ist das für Sie, Herr Bäuerli, angenehm oder anstrengend, wenn Sie Töne hören, die Sie eben zum Teil auch wirklich nicht können zuordnen?
Also wenn das nur über kurze Zeit geht, die Geräusche, dann nachher ist das natürlich anders, als wenn das ein Dauerlärm ist. Zum Beispiel den ganzen Tag, wenn ich einem Lärm ausgesetzt bin, das ist doch sehr unangenehm. Und dann bin ich froh, wenn ich das Hörgerät kann abstellen und mich kann auf die Augen verlassen und einfach die Welt visuell wahrnehmen. Also vor allem, wenn ich Geräusche, Lärm nicht zuordnen kann, dann ist das doch sehr mühsam.
Stille suchen, Ruhe finden, das ist für uns ein Thema, wirklich ein grosses Thema, auch schon in der ersten Stunde von dieser Sendung. Wir haben darüber geredet, dass es manchmal wichtig ist, dass man auch für den Körper Ruhe findet, um innerlich können Stille zu haben. Heisst denn für Sie, Herr Bäuerli, Stille, dass sich auch nichts bewegt, weder Ihr Körper noch das, was rundherum ist?
Ja, genau, das ist ja so. Ich bin ja ein visueller Mensch, ich nehme alles über die Augen auf und wenn sich irgendetwas bewegt im Verkehr, wenn da Autos vorbeifahren oder Leute vorbeilaufen, dann nachher ist das für mich wie laut. Es ist also ein visueller Lärm vorhanden und ich brauche natürlich auch Stille. Und der visuelle Lärm, den muss ich dann wie abstellen, ich muss die Augen zumachen oder ich gehe an einen anderen Ort, wo es dann halt einfach still ist, wo sich nichts bewegt und dann ist dann wirklich still.
Dann können Sie also gleich nachvollziehen, dass viele Leute jetzt gerade auch in der Adventszeit unter dem Lärm, unter dieser Hektik leiden, weil sie es ein Stück weit einfach auf einer anderen Ebene gleich erleben.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das ist natürlich nicht einfach für die Leute, die jeden Tag am Lärm ausgesetzt sind, wenn sie im Zug sind, im Verkehr, an verschiedenen Orten. Aber ich denke, es gibt immer verschiedene Orte, wo man hingehen kann, wo man Ruhe, Stille finden kann. Und die muss man natürlich dann auch suchen. Aber wenn man sie sucht, dann kann man sie auch finden.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Ronny Bäuerli, dass Sie da gewesen sind, zusammen mit der Gabriela Spöri. Der Ronny Bäuerli ist gehörlos, arbeitet beim Schweizerischen Gehörlosenbund, leitet dort den Bereich Finanzen und Gabriela Spöri ist eben als Dolmetscherin tätig. Bei uns hier im Treffpunkt als nächstes der aller stillste Raum, den es überhaupt gibt in der Schweiz. Wir stellen Ihnen den vor in 4 Minuten.
The moment you walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you I go where true love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. And if you walk alone, and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love, follow true love, follow true love. I go where true love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. And if a storm should come, and if you face a wave, that may be the chance for you to be saved. And if you make it through the trouble and the pain, that may be the time to know his name. The moment you walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, oh, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, oh, but heaven.
someone must have programmed you. You said I will. I knew that this love was real and that my fate was sealed. Oh, heaven must have programmed you. The moment I looked into your eyes, I knew that they told no lies. There would be no goodbyes. Oh, cause heaven must have programmed you. Oh, oh, I go where true love goes. I go where true love goes. I go where true love goes.
Das ist der Treffpunkt auf der Seite, Thema Stille. Wie tönt Stille? Wie misst man die überhaupt? Es gibt sogenannte schalltote Räume und die braucht man für akustische Messungen. So ein Raum ist im METAS, im Bundesamt für Metrologie, also nicht Meteorologie, sondern Metrologie, und zwar zu Bern-Wabern. Das Bundesamt hat eben, wie gesagt, nichts mit Wetterfröschen zu tun, sondern mit Messen. Unter anderem werden ganz verschiedene Messgeräte eingestellt und überprüft, auch Geräte zum Lärmmessen oder zum Testen von Hörgeräten. Der Laborleiter Akustik, Christian Hof, zeigt unserer Reporterin Anne-Kathi Zweiler den Raum und erklärt zuerst gerade mal, warum man nicht so gern vom schalltoten Raum redet, sondern eigentlich lieber vom Echolosen.
Es ist ja so, dass manchmal fälschlicherweise der Ausdruck gebraucht wird, dass man von einem schalltoten Raum redet. Und die Leute haben nachher ganz spektakuläre Erwartungen, was da passiert, wenn wir Türen zumachen. Es ist aber so, dass der Raum einfach echofrei ist. Es gibt kein Echo.
Gehen wir mal in diesen Raum rein. Das ist so eine dicke Tür, fast wie eine, Luftschutzkellertür, ganz genau.
Es ist eigentlich ein Betonwürfel, recht gross, 8 auf 8 Meter ungefähr.
Und da,
Wir laufen hier von einem, so einem Stahlnetz
rum. Und das ist unglaublich gewackelig, also man fühlt sich ein bisschen unsicher. Das ist
ein Trampolin, genau, zum drauflaufen.
Es ist ganz unangenehm zum drauflaufen. Und darunter sieht man, also Keil, wie gross sie sind. Küsse fast, so Keilküsse. Und da hat es hunderte von so Keilküsse, die an der Wand und an der Decke und eben unter dem Fußboden, unter dem Trampolin-Fußboden sind. Und die jeden Schall aufsaugen.
Das kann man so beschreiben, genau. Das sind eben eigentlich Absorber. Der Schall breitet sich ja in der Luft, in einem gasförmigen Medium aus. Und wenn's nachher,
also in Wellen?
In Wellenform, genau. Und wenn es noch immer herkommt, in ein Milieu kommt, wo ganz ein anderer Brechungsindex ist, wo sich der Schall mit einer anderen Geschwindigkeit kann fortpflanzen kann, dann gibt es eine Reflexion.
Also wenn der Schall, wenn die Welle unterbrochen wird, dann tut es die Welle wieder zurückwerfen. Also wenn jetzt hier eine Holzwand wäre oder eine Steinwand oder was auch immer, dann würde es die Welle zurückwerfen. Aber das macht es hier nicht, das schluckt sie.
Genau, der Schall wird hier eigentlich ein bisschen reingelegt, indem wir eben so einen graduellen Übergang haben. Wenn der Schall ankommt bei diesen Spitzen von diesen Keilen, merkt er eigentlich noch nichts von der Änderung des Brechungsindex und geht dann nachher langsam in die Keile rein und merkt nachher eben einen weichen Übergang zu einem relativ, ja, zu einem anderen Material, eben zu diesen Küssen, zu dieser Glaswolle, die eigentlich das Material ist, das die Küsse ausmacht, und wird nachher so geschluckt.
Jetzt ist die Tür noch offen. Jetzt ist es noch nicht 100% echofrei.
Es ist nicht komplett absorbierend jetzt. Genau, also ich kann jetzt mal in die Hände klatschen. Und wenn man genau hört, hört man eventuell einen Teil, der wieder zurückkommt, hier rein. Also ich klatsche mal in die Hände. Man hört ein kleines Nachhallen. Und das Nachhallen entsteht durch das, dass eben der Schall zurückgeht in das Labor, das nebenan ist, wo es harte Wände hat, harte Boden, harte Dille. Dort wird das gespiegelt und kommt nachher zur Tür wieder rein.
Also Echo, ein kleines Echöli.
Es gibt ein kleines Echöli, das eben durch die Türe wieder durchkommt. Wenn ich die komplett zumachen würde, dann würde nachher das Klatschen eben trockener tönen, ohne Echo.
Jetzt probieren wir das. Jetzt machen ihr das zu. Ihr könnt auf einen Knopf drücken und dann kommt hier so eine Türe zu fahren.
Das sieht ein bisschen gefürchig aus, weil die Türe die ist ebenfalls mit so Keilen ausstaffiert. Und der Sinn von diesen Keilen ist ebenfalls, dass auch die Türe nachher letztlich akustisch verschwindet. Das heisst, dass sich die Türe komplett integriert in die Umgebung, die wir da drinnen haben. Und wenn ich jetzt nochmal in die Hände klatsche.
Es ist unheimlich, es tönt wie von aussen in einem ganz ruhigen... Nein, in einem Wald ist es nie so ruhig. Auf einem Berg oben.
Genau, am ehesten wäre wahrscheinlich die Umgebung, wie wir es hier drinnen haben, akustisch ähnlich wie wenn man sich auf einem Bergspitz oben befindet, wo es aber komplett windstill wäre. Also so eine Situation gibt es wahrscheinlich in der Natur gar nicht, eben, dass man kein Echo hat.
Höchstens vielleicht bei ganz, ganz Haufen Neuschnee.
Ja, das ist richtig. Wenn man nicht mehr spazieren geht und es ist frischer Schnee gefallen, dann klingt es ähnlich dumpf, das ist richtig.
Jetzt könnt ihr mir etwas vordemonstrieren, wie ihr etwas messt.
Was wir typischerweise machen, das sind Messungen mit Reintönen, mit sogenannten Sinussignalen. Das heisst, wir haben hier einen Lautsprecher und wir tun nachher verschiedene Töne ablaufen, von tieferen Frequenzen bis zu höheren Frequenzen, also sehr tiefe Töne und hohe Töne. Und man kann nachher genau schauen, bei jeder einzelnen Frequenz, was es die Empfindlichkeit ist, zum Beispiel von einem Mikrofon oder von so einem Schallpegelmessgerät oder die Richtungsabhängigkeit und so weiter. Also ich spiele das mal ab.
Der Christian Hof ist jetzt raus und hat den Computer bedient, wo jetzt den Lautsprecher in Bewegung setzt, wo die Töne, die Messtöne loslässt.
Das war eine Anzahl Töne, die haben alle eben den gleichen Schallpegel gehabt. Man hat die aber vielleicht nicht alle als gleich laut wahrgenommen, eben weil unser Ohr nicht ein objektives Messgerät ist. Das heisst, wir haben eine Färbung drin. Gewisse Töne hören wir viel leichter, also viel besser. Bei 2 kHz zum Beispiel haben wir eine grosse Empfindlichkeit und bei tieferen Tönen haben wir eine sehr kleine Empfindlichkeit. Bei höheren Tönen nimmt auch wieder die Empfindlichkeit ab vom menschlichen Gehör. Und das ist nachher eben sehr stark individuell unterschiedlich. Altersabhängig zum Beispiel. Oder auch abhängig von dem, was man alles schon erlebt hat als Mensch.
Sind das jetzt 0 Dezibel hier innen?
Genau. Und hier innen ist es so, wenn man mit sehr präzisen Messmikrofon geht messen, kann man sehen, dass das Grundgeräusch, das noch vorhanden ist, also nicht die Geräusche, die wir jetzt machen, während wir reden oder das Knistern vom T-Shirt, das ich anhabe, aber das Grundgeräusch, das hier ist, das ist unter 0 Dezibel. Das heisst, es ist leisliger als etwas, das das menschliche Ohr noch wahrnehmen kann.
Es gibt also minus Dezibel stiller als still. Der Christian Hof war das. Er ist Laborleiter Akustik von METAS, vom Bundesamt für Metrologie. Und gerade ein bisschen froh, dass sie aus dem echolosen Raum wieder raus können, ist Anne-Kette Zweidler gewesen. Sie hat die Reportage für uns gemacht. Im Treffpunkt auf dieser Seite geht es nachher weiter mit Musik, die einem auch helfen kann, Stille zu finden. Der Markt ist riesig, was es da alles gibt. Der Tobias Fischer ist einmal schauen und hören. Mehr dazu am 10:30.
On my knees, I ask you please,
honey, let me love you,
let me kiss you like I used to. When we meet on the street,
I wanna love you,
I wanna kiss you like I used to. Don't you hear me calling?
I wanna love you, I wanna kiss you like I used to.
On your knees, you've asked me please, if you can love me, if you can kiss me like you used to. Well, next time we meet on the street, honey, you can love me, you can kiss me.
Schon wieder gut. Ich weiss ja, dass es weh da und immer noch etwas tut. Sie ist noch nie kein Meister, einfach so vom Himmel geht. Ja, wegen dem hast du doch nicht versehnt. Stange jetzt auf, mach keine Tänze, so schnell wird nicht quittiert. Es kommt nicht jeder, gerade ich kenn's, wo das erste Mal probiert. Diesmal hast du verloren, doch besiegt, das bist noch nicht. Ja, und weisst, das ist ein Unterschied. Schlange jetzt auf, schau mich an, weisst, wie nichts hat gemacht. Wenn ich mal der Blues hatte nach einer verlorenen Schlacht. Dann habe ich gelitten und dann zurückgegeben, Ton für Ton. Und das mit beiden Füßen auf dem Saxophon. Und wir reissen die Fenster auf, lassen Nachbars Nachbars sein und spielen denen brave Leute ein kleines Potpourri. Was hast du gehört? Sie reklamiert, es ist noch alles gerade, wie es muss sein. Wo in deinen Augen funkeln wieder tausend Teufel ein. Acht Jahre mal das Elend, blast der Blues zum Fenster aus. So ein Saxophon fängt richtig.
Der Treffpunkt von dem Dienstagvormittag, da dreht sich für einmal alles um die Stille. Und wir haben schon in der ersten Stunde und zum Teil auch in der zweiten Stunde wieder darüber geredet, Stille ist gar nicht so leicht zum Aushalten, zum selber ruhig werden oder um sich zu entspannen, wollen viele Leute gar nicht unbedingt eine absolute Stille rundherum, sondern sie wollen gleich etwas hören und hören darum eine CD. Tobias Fischer, eine CD hören, wenn man Stille will, das tönt ja im ersten Moment schon ein bisschen verkehrt. Eine Hörerin haben wir gehabt, die gesagt hat, sie denke sich, um mit Stille finden, auch ein Hörbuch reinziehen, sie höre das. Aber eben, man hat das Gefühl, Musik, wenn man eigentlich Stille will, irgendwie geht das gar nicht.
Ja, es geht natürlich das Gleiche wie da mit den Hörbüchern. Also man sucht vielleicht nicht die absolute Stille, sondern man sucht die Ruhe. Also man will selber runterfahren, über das haben wir ja schon geredet eben. Und außerdem ist es manchmal auch schwierig, überhaupt Stille zu finden. Auch über das haben wir schon geredet. Also man liegt auf dem Sofa und man hört dann gleich etwas, oder? Mhm. Also Mitbewohner, die irgendetwas nuschen oder man hört den Strassenlärm von draussen. Doch also so schon angenehmer sein, dass man eine CD halt laufen lässt, allenfalls mit dem Kopfhörer und sich dann so kann entspannen. Und da gibt es ein sehr breites Angebot.
Was heisst das, ein breites Angebot, wenn man jetzt möglichst nahe bei der eigentlichen Stille bleibt?
Ja, wenn man bei der eigentlichen Stille bleibt, dann gehen jetzt schon mal viele so Entspannungs-CDs, die es auf dem Markt gibt, weg. Also zum Beispiel die, wo jemand einem zu Entspannungsübungen oder zum Meditieren anleitet. Sagt jetzt, soll man ruhig schnaufen, zum Beispiel Arm und Bein.
Also redet immer noch jemand.
Genau. Ah. Arm und Bein werden schwer und warm und so weiter. Also so Entspannungsübungen, wo übrigens viele Hörerinnen und Hörer auch uns gemailt haben, dass sie das machen, zum Stille finden. Eben, das gibt's auch auf CDs, aber wenn wir jetzt mal die CDs näher bei der Stille anschauen, dann nachher sind wir schnell mal bei den CDs mit Naturgeräuschen. Und das sind natürlich eher sanfte Geräusche und solche, wo man einfach die Augen zumachen kann und sich dann an einen schönen Ort kann denken. Zum Beispiel gibt's eine ganze CD mit Plätschern von einem Bach oder es gibt eine CD, 3/4 Stunde Windgeräusch. Und das ist dann häufig kombiniert mit Entspannungsmusik.
Ja, und dazu hat Tobias Fischer ein Beispiel mitgebracht. Ich glaube, da braucht es nicht eine Haufen Erklärung.
Ich muss jetzt da stören und doch noch eine kurze Erklärung dazu abgeben. Also die CD heisst zum Beispiel schlicht und einfach Vögel am Meer geht 52 Minuten. Also immer mit dem Meerrauschen, mit den Vögeln, die man da hört, wird angepriesen als ideale Einschlafhilfe, als Musik für die Sauna oder einfach nur zum Entspannen.
Meerrauschen ist ja der totale Klassiker. Da kann man so schön an die letzten Ferien denken, die man gehabt hat. Und vor allem an einem trüben Dezembertag daheim auf dem Sofa liegen und geniessen, oder?
Genau, überhaupt ist Wasser sehr beliebt bei diesen Entspannungs-CDs. Eben das Plätschern vom Bach, das habe ich schon erwähnt. Außerdem gibt es CDs, wo es 3/4 Stunde lang regnet. Also wo man einfach den Regen hört und auch mit so sphärischer Musik dazu. Es gibt 3/4 Stunde lang Wasserfall. Und eben das Meer, da gibt es in x verschiedenen Varianten, zum Beispiel eine spezielle CD Herbst am Meer und auch da eben im Normalfall mit dieser sphärischen Musik dazu. Es gibt aber auch CDs ohne Musik und damit vielleicht zum einem weiteren Beispiel und zum einem weiteren Klassiker und das sind die Walgesänge.
Gut, wir haben jetzt einfach eine Möglichkeit vorgestellt, wie man sich entspannen kann. Das ist sicher nicht jedermanns Sache oder jeder Frau's Sache, aber eben CD. In dieser Art gibt es ganz viel, wo angepriesen werden, dass man sich entspannen kann und zur Ruhe finden. Allerdings das mit dem Regen, Tobias Fischer, finde ich eigentlich schöner, an einem Regentag einen Spaziergang draussen.
David Luke Leon, it shall guide you through the night and help you through the day. Whenever things go wrong, I'll be with you. Whenever clouds are there, we'll fight them through. You never walk alone. I'll be with you. Never walk alone. I'll be with you.
darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering Silence.
Sounds of Silence. Simon and Garfunkel, da bei uns auf der Seite, 19 Minuten vor 11 ist es der Treffpunkt zum Thema Stille. Passt schön in die Adventszeit. Wir haben ja auch sie gefragt, wie sie Stille suchen und vor allem, wie sie finden. Wir haben noch ein paar Mails bekommen von ihnen. Danke vielmals für alle, die geschrieben haben. Zum Beispiel Renate Remund hat geschrieben, sie habe mit eigenen Fotos eine DVD gemacht. Das sind Bilder von Wasserspiegelungen untermalt mit Musik. Und die CD, die DVD, die kommen nur ganz auserwählte Freunde über. Und das Ziel ist, dass dann die Freunde einfach auch ein bisschen zur Ruhe finden. Ein Weihnachtsgeschenk, ein Tipp, eine Idee, wie man jemanden beschenken kann. Vielleicht mit einem sinnvollen, oder nicht nur vielleicht, mit einem sinnvollen Geschenk eben können, zur Ruhe zu finden. Dann hat es natürlich Haufen Mails gegeben, wo Leute sagen, ja, richtig schnaufen, ansitzen, tief durchschnaufen, das hilft. Gewisse Meditationsübungen, Entspannungsübungen haben wir Tipps bekommen. Und dann hat uns Marlies Gundli noch geschrieben, aus Herisau. Ihr Partner spiele Schach, das sei ja eigentlich ein ruhiges Spiel. Auf dem Brett gehe es aber gleich manchmal hektisch zu und her. Kann er trotzdem Ruhe finden? Ich weiss nicht, Tobias Heilmann und Bruder Adrian Müller, ob ihr Schachexperten sind, aber Bruder Adrian, als Mensch, ist das möglich, dass man sich beim Schachen kann so zur Ruhe finden?
Ich denke, beim Schach kann man ganz gut oben runterkommen. Und ich merke das, auch wenn ich nicht Schach spiele, wenn ich irgendetwas schaffe, konzentriert an etwas dran sein, da komme ich oben runter, da komme ich in die Stille. Und da brauche ich ja auch die Stille, damit ich konzentriert etwas machen kann. Und was ich gemerkt habe vorhin, hat mich auch bei der Musik, oder hat es mich auch so ein bisschen gebissen, weil Stille hat für mich also würde ich mal sagen, Stille ist nicht grundsätzlich Wellness. Und Stille ist für mich sicher nicht Einschlafshilfe. Und Stille ist sicher nicht da, um mich zu entspannen.
Sondern?
Ist für mich aktiv. Also, wenn ich in die Stille gehe, mache ich einen aktiven Prozess. Also, und ich bin konzentriert. Und wenn ich in die Meditation gehe, Meditation kommt ja von Meditari, das heisst heftig nachdenken, das macht der Schachspieler auch. Und Meditation hat mit Aktivität, mit Konzentration zu tun. Je nach Richtung wird von Wahrnehmung geredet. Also es geht um eine echte Wahrnehmung. Und ich merke, ich habe das Glück, ich darf im Jahr wirklich eine Woche in die Stille gehen. Und wenn ich dann täglich 6 Stunden meditiert habe, dann bin ich am Abend durch, weil es still ist. Wenn es aktiv ist, Konzentration, das ist anstrengend.
Aber dann findet man ja gleich wieder nicht die Ruhe.
Doch, dann findet man die Ruhe. Ich glaube, es ist ja die Frage, eben, was ist Ruhe? Ist das einfach etwas, was äußerlich ruhig ist? Oder ich merke auch, zum Beispiel, wenn wir vorhin von der Meditation, also von der Meditationsmusik oder stille Musik geredet haben, da merke ich auch zum Beispiel, es gibt viele so Musik, wo ich würde sagen, ja, das ist ein Gedusel, aber dort finde ich nicht Stille. Und es ist spannend, ich habe letztes Jahr mit einem Komponisten ein Interview gemacht und für das war sehr, sehr wichtig, dass er mir erzählt hat, zu guter Musik gehört eben auch die Stille zwischen ihnen. Zwischen den Tönen muss es Stille geben. Und da darf es nicht einfach nur verwischen. Und ich denke, erst dann, wenn ich aktiv werde und mich auch ausrichtet darauf, dann komme ich wirklich in die Stille rein. Und weil, wenn es anders ist, dann komme ich ins Schlafen und das ist nicht das, was ich unter Stille verstehe.
Aber nur mal zu dem, was du gesagt hast, dass die Zeit, wo du in der Stille bist, dann nachher wie körperlich müde bist oder erschöpft bist, weil es anstrengend ist zum Nachdenken, hat es dann etwas damit zu tun, dass du die Gedanken nur auf etwas fokussierst und dass manchmal das Ausblenden oder das Loslösen von anderem, was einem so fest beschäftigt, kann ein anstrengender Prozess sein?
Ja, es geht um Konzentration, es geht um Wahrnehmung und für mich heisst das schlussendlich, wenn ich in die Stille gehe, das ist das für mich auch theologische Qualität. Es geht nicht um Erholung. Und Stille heisst für mich in erster Linie, es ist Begegnung. Ich mache mich offen für Begegnung. Ich mache mich zuerst mal sicher Begegnung mit mir selber, mich selber mal wahrzunehmen, wenn ich da sitze, wenn ich da bin, was mich belastet und was nicht. Das mal herkommen und das auch wahrzunehmen, wirklich, und versuchen, sensibel wahrzunehmen. Und in einem Schritt weiter geht es nachher um, ich würde jetzt mal sagen, es geht um Begegnung, um das Offensein für das Göttliche, das mir begegnet.
Und dann durch die Begegnung mit Gott eigentlich auch wieder etwas überkommt, was einem dann Kraft gibt und da die Stille dann sich im Alltag wieder zeigt.
Genau, ich denke, man muss sich halt beschenken. Mhm. Ich denke, das ist auch gleich an Weihnachten. Wenn ich ein Geschenk nicht entgegennehme, bekomme ich es nicht. Und das ist doch auch wenn ich jemandem nicht zulasse, kann sich der andere mir gar nicht mitteilen. Und das ist auch im Gebet, wenn ich nicht offen und ruhig werde, als Gott sich mir offenbaren kann, dann kann er sich vielleicht gar nicht wirklich offenbaren oder sich nicht mitteilen.
Wie sehen Sie das als Psychologe, Tobias Heilmann?
Ja, also ich fand es jetzt ganz spannend und du hast es auch wirklich ganz angenehm ausgeführt, wie ich finde, Bruder Adrian. Ich persönlich sehe es ähnlich, aber ich würde es doch gar noch ein bisschen anders formulieren. Ich glaube jetzt so in so einer Alltagsebene, jetzt fernab von dem Göttlichen, was du formuliert hast, würde ich vermuten, jetzt dass Stille ja auch zum Beispiel sein kann, so wie eine Hörerin vorhin angerufen hat, dass man sagt, man hört das Hörbuch oder vielleicht, dass man liest oder auch einfach im Fernsehen irgendwas Entspannendes sieht. Wenn das für einen so ein Ritual ist, das mit was Positivem verknüpft ist. Das heißt, es kann kurzfristig sehr angenehm sein und auch ablenkend wirken und einem gut tun. Was du jetzt noch meintest mit Stille ist, Bruder Adrian, dass man vielleicht dann im nächsten Schritt auch wirklich die Zeit findet oder die Muße findet, zu reflektieren. Also drüber nachzudenken, wie es gerade in meinem Leben ausschaut, warum habe ich möglicherweise den Stress, wie bin ich da reingeraten oder was kann ich anderes machen. Und möglicherweise sind das ganz ähnliche Mechanismen, die du vielleicht bei der Meditation dort durchlebst oder eben auch die Menschen, die zu euch dort dann in das Kloster kommen. Also recht ähnlich, vielleicht eine unterschiedliche Ausprägung im im klassischen Alltag versus eben in so einem in einer spezielleren Atmosphäre vielleicht bei euch im Kloster?
Gut, ich denke, es ist auch die Frage, was nehme ich wahr? Also wenn jetzt du, Tobias, am wissenschaftlich arbeiten bist, dann geht es halt um die Sachfrage, die ich versuche wahrzunehmen und ich mich darauf konzentriere. Das mache ich auch, wenn ich irgendetwas am Arbeiten bin. Und wenn ich dann auch in die Meditation gehe, dann ist die Wahrnehmung auf das göttliche Geheimnis hergerichtet.
Aber wenn ich euch so zuhöre, dann denkt es mir schon, muss ein Mensch für sich zuerst auch herausfinden, was gibt mir Ruhe und Stille? Dass jemand nachher sagt, zwei Tage im Kloster, das gibt mir Power für den Rest vom Monat oder vom nächsten halben Jahr. Und jemand, der sagt, sich mit etwas beschäftigen, vielleicht sogar etwas herausfinden in der Forschung, das gibt mir Kraft, dort finde ich Stille und jemand andere in den Bergen. Also, dass man nicht jedem kann so eine CD oder ein Gutschein für einen Klosteraufenthalt in die Hand drücken und das wirklich auch etwas bringt, oder?
Ja, ich denke, es ist ja bei uns auch auffällig. Es gibt Leute, die kommen regelmässig ins Kloster und die merken, die machen gute Erfahrungen mit dem. Und dann gibt es solche, die kommen jedes Jahr für eine Woche und sagen, das brauche ich, damit es mir gut geht. Und andere, da ist ganz klar, die merken, nein, das ist nicht ihr Weg, das ist falsch, sie müssen etwas anderes machen. Vielleicht je nachdem, eben für jemand anderen, damit er zu sich kann kommen, in die Stille kann kommen, ist vielleicht eine Wanderwoche eher sein Weg. Oder ich kenne noch viele, die gehen eine Woche irgendwann Musik machen. Aber was ich auch interessant finde, sind das nicht Strandferien. Wer geht Musik machen oder wer geht wandern, der ist ja auch irgendwie aktiv dran. Und das ist ja die Erfahrung, wenn man den ganzen Tag, so ein bisschen salopp gesagt, im Nest rumliegt, ist man am Abend erst recht irgendwie müde, obwohl man sich ja nie wirklich angestrengt und etwas unternommen hat. Oder, ja, Passivität hilft dir vielleicht eben gar nicht weiter.
Ja.
Es klingt fast banal gegen das, was du, Bruder Adrian, gerade ausgeführt hast. Aber um auch an die Frage anzuknüpfen, die ich hier gestellt habe. Ich glaube schon, dass man im Alltag sehr schnell weiß, was man braucht. Und vielleicht gehört es nicht her, aber ich denke an meine arme Mutter damals, als ich noch kleiner war. Die hat schon sehr genau gewusst, wann es mit den Kindern zu Hause sehr stressig war. Die hätte auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich dem Alltag der zu entziehen, zu sagen, so, jetzt lassen wir die Kinder zu Hause und ich verlasse den Ort jetzt mal, also ich hätte jetzt nicht den Kloster gehen können für eine Woche, hätte ihr vielleicht sehr gut getan, aber die wusste ganz genau so, stopp, ich muss jetzt die Zeitschrift blättern oder eben auf der Terrasse eine Zigarette rauchen. Gut, das hat sie damals noch gemacht, aber ich denke, das sind so ganz, ganz, ganz kleine so Ruheinseln oder Ruheinseln, die muss ich doch dann im Alltag holen, und wo ich dann denke, zum Beispiel jetzt für Mütter, da denke ich im Speziellen dran, das habe ich sehr präsent, ist das immens wichtig und die wissen das sehr genau. Also die wissen ganz genau, was sie jetzt dann brauchen. Und wenn es nur abends von 6 bis 6:45 die TV-Sendung ist. Ja. Ich denke, das kommt sehr spontan. Was ich meine ist, und das knüpft an das, was ich noch vorher gesagt habe, ist, dass das so Momente sind, wo man sagen kann, ich habe dann quasi körperlich Ruhe. Ja, ich bin nicht eingespannt, ich muss keine Energie dort verbraten. Der nächste Schritt wäre zu sagen, so, ich habe jetzt mal als Beispiel als Mutter wirklich am Wochenende Zeit, mich zu entspannen. Ich meine damit nicht Wellness, was du in dem Fall nicht so gut findest, sondern einfach zu sagen, so, ich tue was ganz allein für mich, was dann auch bedeutet, dass man reflektiert und einfach über sich nachdenkt. Das tut man ja im Alltag häufig nicht. Und das ist für mich so der kleine, vielleicht feine Unterschied zwischen Stille und Ruhe. Und ich glaube schon, dass die Leute sehr schnell wissen, was Stille für einen bedeutet und holen sich das ein. Der nächste Schritt, wirklich die Ruhe oder die Reflexion oder eben die Meditation, das ist was wirklich geplant sein muss und wo man auch längere Zeit mit verbringen muss letztendlich.
Es sind zwei Sachen, ich denke, die mir da am wichtigsten sind. Es ist klar, Stille kann ein Privileg sein und jemand, der Verantwortung danach hat, hat weniger Möglichkeiten. Zum Beispiel Mutter, Kinder sind sehr fordernd, das ist ganz klar. Und das andere ist vielleicht auch, Stille ist vielleicht auch ein Prozess. Stille heisst einerseits vielleicht auch können runterfahren, das hat damit loslassen zu tun. Das ist vielleicht das Erste, was man muss machen oder wo wichtig ist. Man muss eben aus irgendetwas auch können aussteigen, aus vielleicht seinem Alltag können aussteigen, aus seinen Arbeiten können aussteigen. Und das andere ist nachher aktiv in dieser Stille in etwas reinkommen oder irgendwie zielgerichtet so zu machen. Mhm. Ich denke, jemand, der eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, der muss auch zuerst vieles weglassen, damit er sich wie loslassen, damit er sich nachher auf sein Thema konzentrieren kann.
Ich danke euch beiden ganz herzlich. Bruder Adrian Müller, Kapuzinermönch im Kloster Rapperswil-Jonascher zur Zeit daheim und Psychologe Tobias Heilmann. Merci, dass Sie da gewesen sind im Studio für die angeregten Diskussionen und für die guten Tipps, die wir von Ihnen daheim, Hörerinnen und Hörer, auch bekommen haben und auch für die Tipps hier im Studio. Vielleicht, wer weiss, gibt es die ein oder andere Ruhe- und stille Oase noch in der Adventszeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.